Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Om Baby mit ganz viel wertvollem Wissen, wenn du dich gerade in einer Kinderwunschphase befindest. Wenn du meinen letzten Podcast zum Thema Zykluswissen gehört hast, dann weißt du schon, da habe ich schon angeteasert, dass ich heute wieder einen Gast habe, und zwar ist es die Anne Schmuck, die auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Zykluswissen. Das werde ich dann auch unten in den Shownotes für dich verlinken. Und wir sprechen heute eben darüber, wie du mit der NFP-Methode, das ist die Methode der natürlichen Familienplanung, wie du diese Methode eben nutzen kannst, entweder um generell deinen Zyklus zu tracken, also mehr zu wissen über deinen Zyklus, deine Zyklusphasen, beziehungsweise natürlich im Speziellen auch bei Kinderwunsch. Denn da gab es natürlich nach der letzten Folge auch einige Fragen aus der Community, wie das nun genau funktioniert. Also auf das wollen wir heute gemeinsam eingehen, die Anne und ich. Falls du zusätzliche Fragen dann haben solltest, dann schreib mir gern entweder an meine E-Mail-Adresse bernadette@tama.at oder auf meinem Instagram-Kanal, der auch Om Baby heißt, beziehungsweise kannst du mir natürlich auch eventuelle Fragen an Anne schicken. Ich freue mich schon darauf. Aber jetzt hör am besten gleich mal rein in mein Gespräch mit Anne und hol dir ganz viele wertvolle Tipps, und ich freue mich auch schon auf deine Kommentare zu dieser Podcast-Folge. Hallo Anne, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und dann sprechen wir über unser konkretes Thema.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Beraterin für Zykluswissen und NFP, also eine natürliche Methode, um den eigenen Körper und den eigenen Zyklus verstehen zu lernen. Das heißt, mein Job ist es im Prinzip, Frauen dabei zu helfen, ihren Zyklus zu verstehen und die Zyklusphasen kennenzulernen, aber auch diese Beobachtung ganz konkret zu nutzen, nämlich entweder um natürlich zu verhüten oder aber auch gezielt schwanger zu werden. Und ich bin jetzt Beraterin seit 2011 und habe in dieser langen Zeit tatsächlich viele Frauen und Paare begleitet, dabei NFP zu lernen, und bin selbst auch Anwenderin der Methode noch ein bisschen länger schon und weiß aus eigener Erfahrung tatsächlich, wie viel Vertrauen in den eigenen Körper entsteht durch NFP. Ich habe viele Jahre verhütet, aber auch zweimal NFP zum Kinderwunsch genutzt und bin zweimal schwanger geworden mit NFP, habe zwei Stillzeiten erlebt, auch mit der Methode. Und habe in diesen ganzen Jahren die Methode einfach sehr zu schätzen gelernt, sogar noch über den ganz konkreten Zweck hinaus, also unabhängig vom Verhütungs- oder auch Kinderwunschziel, einfach weil ich unheimlich viel Vertrauen in meinen Körper gefasst habe und dieses gute Kennen und intensive Kennen des eigenen Körpers für mich ganz viel Selbstermächtigung bedeutet. Und das ist eigentlich auch mit das Schönste an meiner Arbeit, das weiterzugeben und Frauen dabei zu helfen, da so ein Stück weit in Einklang mit sich zu kommen, gerade im Kinderwunsch. Denn das ist ja eine Phase, die sehr schön und sehr aufregend und aber auch manchmal sehr belastend sein kann. Und da so einen Anker zu finden, wieder auf sich zu gucken und sich auf sich zu konzentrieren, ich glaube, das ist einfach, ja, was sehr Wertvolles.
Absolut, ja, danke Anne für diese Einleitung, weil das finde ich auch sehr wichtig eben, deshalb habe ich dich ja eingeladen, für dass du uns eben ein bisschen so zu dem Thema auch erklärst, ne? Und ja, den Frauen da auch Mut machst, auf den eigenen Körper zu achten, auch hinzuspüren, auch mehr den eigenen Körper kennenzulernen und da, wie du gesagt hast, du hast es schön schon einleitend zusammengefasst, Vertrauen auch wieder zu fassen in den eigenen Körper. Mhm. Ja. Und wie mache ich das dann konkret? Also wie, wenn ich...
Ja, genau. NFP ist letztlich ja eine Methode eben zur Körperbeobachtung. Und diese Körperbeobachtung basiert im Grunde einfach auf Biologie. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt zum Beispiel den Eisprung zu spüren oder irgendwie auszurechnen, wann ich vielleicht fruchtbar sein könnte, sondern es geht wirklich darum, zu verstehen, wie sich der Körper verändert, wenn ich fruchtbar bin. Das heißt, wenn wir den Zyklus so als Ganzes sehen, dann sind ja nicht alle Phasen im Zyklus fruchtbare Phasen und fruchtbare Tage, sondern im Prinzip eigentlich nur einige wenige. wenige. Und diese Tage zeigt uns unser Körper eigentlich ganz genau durch Veränderungen bestimmter Körperzeichen. Es ist im Prinzip wie so eine eigene Sprache, die wir aber leider meistens nicht gelernt haben und deswegen oft einfach nicht wissen, worauf wir da eigentlich achten müssen. Viele Frauen nehmen diese Zeichen teilweise wahr, wissen aber eigentlich nicht, was sie bedeuten und sind dann vielleicht sogar eher verunsichert, so. Und es geht letztlich darum, diese Zeichen zu verstehen und eben zu lernen, die zu beobachten und daraus dann aber auch eben zu schließen, ob ich fruchtbar bin, ob der Eisprung näher kommt oder nicht. Diese Körperzeichen, das sind zum einen der Zervixschleim, das ist also ein Sekret, ja, was im Gebärmutterhals gebildet wird und was den Spermien dabei hilft, im Körper zu überleben und auf den Eisprung zu warten. Das heißt, unser Körper verändert dieses Zervixschleimsekret in der fruchtbaren Phase vor dem Eisprung, weil es eigentlich ganz clever ist von der Natur aus, dass Spermien mehrere Tage überleben können und deswegen das Timing quasi nicht auf den Tag genau den Eisprung erwischen muss, sondern es eben reicht, wenn ein paar Tage vor dem Eisprung Verkehr stattfindet und die Spermien in diesem Zervixschleimsekret überleben können und dann die Eizelle befruchten können, wenn sie ein paar Tage später springt. Das bedeutet, wenn sich der Zervixschleim verändert, dann weiß ich als Anwenderin, aha, mein Körper bereitet den Eisprung vor. Das sind also jetzt die Tage vor dem Eisprung, an denen ich hochfruchtbar bin, weil der Eisprung in den nächsten paar Tagen vielleicht auftreten könnte. Das heißt, das erste Körperzeichen, was wir in der NFP beobachten und was im Kinderwunsch besonders wichtig ist, ist eben dieser Zervixschleim, weil der ein Östrogenzeichen ist und sich eben unter Östrogeneinfluss vor dem Eisprung verändert. Viele Frauen im Kinderwunsch versuchen dann, ihre Temperatur zu messen, ihre Körpertemperatur. Die reagiert auf ein anderes Hormon, nämlich auf das Progesteron. Das ist das zweite Körperzeichen, was wir beobachten können. Aber das Gemeine an der Temperatur ist, dass die mit dem Progesteron sich nach dem Eisprung verändert. Das bedeutet, ich bekomme über die Temperatur eigentlich nur den Hinweis, dass der Eisprung stattgefunden hat, aber nicht, dass ich jetzt gerade noch fruchtbar wäre, weil wenn der Eisprung stattgefunden hat, ist es dann meistens zu spät, um schwanger zu werden, weil die Eizelle selbst nur ganz kurz lebensfähig ist. Das heißt, wenn ich jetzt warte, bis das Ei springt und dann erst Sex habe, ist es in der Regel zu spät, weil dann die Eizelle schon nicht mehr befruchtungsfähig ist und die Spermien quasi vergeblich da sind und es keine Befruchtung mehr gibt. Deswegen ist der Zervixschleim im Kinderwunsch so super aussagekräftig, weil der sich eben vor dem Eisprung verändert und mir vor dem Eisprung zeigt, dass es jetzt bald soweit ist und das eben der richtige Zeitpunkt ist. Und das sind im Prinzip die beiden Zeichen, die wir beobachten, die wir dokumentieren und dann nach bestimmten Regeln auch auswerten können, um dann eben sicher sagen zu können, erstens, wann sind die fruchtbaren Tage vor dem Eisprung? Und aber auch zweitens, wann hat der Eisprung stattgefunden? Das ist für mich als Anwenderin dennoch immer noch interessant, weil ich darüber eben erstens weiß, ich hatte überhaupt einen Eisprung. Das heißt, es gab überhaupt jetzt auch eine Chance, schwanger zu werden. Mein Zyklus ist gesund. Ich bin von meinem Hormonsystem her so gut aufgestellt, dass da ein Eisprung stattfinden kann. Und aber auch, gerade wenn es Paare sind, die schon länger auch Kinderwunsch haben und denen das ganze Thema Zeugung und Timing und so auch einfach Stress bereitet, dann kann es einfach auch entlastend sein zu wissen, okay, für diesen Moment ist der Eisprung vorbei. Das heißt, ab jetzt brauchen wir uns keinen Stress mehr zu machen, weil der Eisprung war. Jetzt ist es bis zur nächsten Menstruation erstmal gelaufen und wir brauchen eben auch keinen Stress mehr zu machen. Also das sind einfach Informationen, die ich da bekomme über diese Körperzeichen, die mir auf verschiedenen Ebenen helfen können.
Ja, das finde ich super. Das hast du ganz toll, auch ganz prägnant zusammengefasst. Ich finde es immer auch so wichtig, viele Frauen wissen auch nicht, dass man eben vor dem Eisprung Sex haben sollte, ne? Optimalerweise. Und genau. Die machen dann, timen alles um den Eisprung herum und sind dann total gestresst. Ne? Und ja. Das ist total wichtig, finde ich, das zu wissen. Und es bringt ja auch was dann zu wissen, wann der Eisprung war für andere Zyklen. Ne? Wenn ich das jetzt öfter messe, dann weiß ich schon, mein Eisprung ist meistens circa um diese Zeit herum, kann ich auch besser planen oder davor auch schon, ne?
Ja, genau, ich kann besser planen, wobei wir schon daran denken müssen, dass ja der Eisprung trotzdem sich auch verschieben kann. Also das heißt, es ist ja dennoch nicht in Stein gemeißelt, aber du hast total recht. Es gibt mir einen Hinweis erstmal, vor allem dann, wenn ich vielleicht jemand bin, deren Eisprünge nicht so ganz haargenau in dem an dem Moment stattfinden, den wir so als normal definieren. Das genau, ist ein das sehr ist ja weiter richtig. Begriff, genau, das möchte ich dazu sagen, das ist ein sehr dehnbarer Begriff und normal heißt nicht, dass der Eisprung an Tag 14 sein muss, oder in der Zyklusmitte. Aber dennoch gibt es Frauen, deren Eisprünge besonders früh oder besonders spät stattfinden. Das heißt zum Beispiel besonders früh an Tag 9, 10, 11 in meinem Zyklus, also ganz kurz nach der Menstruation. Es gibt Frauen, die haben so frühe Eisprünge.
Das war bei mir zum Beispiel so, ne?
Ja,
aber
spannend.
Bei mir war dann, mein Vorteil war dann dadurch, dass das so früh war, ich wusste, dass ich nach der Periode gleich starten kann.
Genau. Genau.
Also da brauchte ich gar nicht warten oder irgendwas, weil das genau. So früh war und dann hat es auch geklappt.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Und das muss man aber wissen. Ne? Wenn du das nicht
das
weißt
wissen,
und denkst,
ja.
Ach naja, Eisprung an Tag 14 und immer schön wartest, bis du da irgendwie an Tag 11, 12, 13 bist, dann ist es halt vorbei.
Dann ist zu spät. Ja? Ne?
Das heißt, das muss man wissen. Genauso bei Frauen, deren Eisprung relativ spät stattfindet, nach Tag 20 zum Beispiel. Ne? Auch das gibt's. Und das ist auch gar nicht selten. Wir sagen ungefähr, dass so ungefähr ein Fünftel der Frauen Eisprünge nach Zyklustag 20 hat. Das sind immerhin, ne? Also jede fünfte Frau, das ist relativ viel. Auch das muss ich wissen, ne? Sondern kann ich das einplanen und weiß, okay, ich muss mir da auch vielleicht jetzt zu früh noch keinen Stress machen. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall Hinweise. Dennoch kann aber im aktuellen Zyklus immer auch sich der Eisprung mal verschieben. Der kann später kommen, er kann auch mal ein bisschen früher kommen. Deswegen ist eben der Zervixstern so hilfreich, weil der verändert sich, egal ob der Eisprung an Tag 11 kommt oder an Tag 23. Der verändert sich pünktlich vorher, damit eben die Spermien überleben können. Und insofern ist diese Beobachtung des Zervixschleims so super, weil wir darüber eben sehen können, jetzt wird es langsam interessant.
Und wie macht man das dann konkret, Anne, dass man seinen Zyklus beobachtet?
Genau, dann starten wir am besten mit dem Zervixschleim. Das habe ich ja eben schon gesagt, ist sowieso das relevanteste Zeichen eigentlich im Kinderwunsch, um eben die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Und es geht viel leichter, als man vielleicht denkt. Die meisten Frauen haben tatsächlich schon so eine grobe Ahnung von ihrem Zervixschleim, weil die meisten eigentlich doch schon mal irgendwann damit in Kontakt gekommen sind. Entweder unbewusst, manche auch ein bisschen bewusster. Manche halten ihren Zervixschleim für Ausfluss. Das ist einfach, liegt einfach daran, dass wir das Wort Zervixschleim meistens nicht lernen, nicht kennenlernen und auch nicht verknüpfen mit irgendeiner Körperflüssigkeit, die aus unserer Körpermitte kommt. Und wir häufig eher so geprägt werden, dass wir an Ausfluss als was Krankhaftes denken, also an ein Anzeichen für eine Infektion zum Beispiel. In den allermeisten Fällen ist das, was da aus der Vagina rausfließt, einfach Zervixschleim. Und das ist das Gegenteil von krankhaft. Das ist eigentlich ein Zeichen für Gesundheit und dafür, dass der Zyklus eben funktioniert und so abläuft, wie er ablaufen soll. Insofern ist also der Zervixschleim einfach das, was du eventuell eben an der Öffnung der Vagina oder in der Unterhose bemerken kannst. Und genau da, an der Öffnung der Vagina, können wir ihn auch sehen und beobachten. Und wenn wir dazu für die Beobachtung quasi einfach beim Toilettengang so ein bisschen die Vulvalippen spreizen, dann kommt man ja schon eben an die Öffnung zur Vagina und da reicht es mit dem Finger einfach wirklich außerhalb des Körpers einmal drüber zu fahren. Das heißt, wir müssen nicht mit dem Finger in den Körper rein, wir können wirklich außerhalb des Körpers an der Öffnung nur so zwischen den Vulvalippen einmal über diese Öffnung streichen. Und einfach gucken, was da am Finger ist. Das ist im Prinzip schon die ganze Beobachtung, die wir machen. Und schauen, was wir am Finger haben. Das kann jetzt zum Beispiel ein weißliches Sekret sein. Das kann so ein bisschen wie Creme aussehen. Das kann dicklich sein, eher so ein bisschen cremig, klumpig vielleicht auch. Oder es kann sich Richtung Eisprung dann verändern und kann flüssiger werden. Und kann zum Beispiel sich anfühlen wie rohes Eiweiß, so ganz glitschig. Es kann so transparent werden, durchsichtig. Es kann so dehnbar werden, dass man es so ziehen kann zwischen den Fingern, eben so ein bisschen wie Eiweiß. Es kann sich auch einfach ganz nass anfühlen, dass ich also, wenn ich fühle, an der Öffnung der Vagina das Gefühl habe, oh, hier ist richtig Nässe. Ich spüre hier mit dem Finger schon richtig, dass da Feuchtigkeit ist, dass ich da nass bin. Auch das kann ein Anzeichen sein für den hohen Östrogenspiegel kurz vor dem Eisprung. Das heißt, es geht vor allem darum, die Veränderung des Zervixschleims zu entdecken. Also zu merken, okay, wie verändert er seine Konsistenz? Das ist meistens tatsächlich bei den Frauen sehr gut beobachtbar. Auch dann, wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, aber ich habe gar nicht so viel Zervixschleim oder ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da irgendwie Unterschiede feststellen kann. Es ist meistens so, wenn man dann erstmal anfängt und das wirklich auch jeden Tag mal macht, dass man dann merkt, ach ja, spannend, da ist eigentlich doch eine Veränderung zu sehen und ich kann da eigentlich doch auch selbst was erkennen. Und dann geht es eben darum, diese Veränderung, also diesen Prozess von einer eher festeren Konsistenz, meistens auch noch farblich, also so weißlich, cremefarben, hin zu einer flüssigeren Konsistenz zu finden. Und die hochfruchtbaren Tage sind jetzt alle die Tage mit der flüssigeren Konsistenz. Also das heißt, das Spinnbare, das Rutschige, das Glitschige, das Dehnbare, das ist dann eben so Richtung Eisprung. Das ist im Prinzip der Zeitraum, der zum Schwangerwerden geeignet ist.
Das ist toll, super erklärt, ja. Und eben auch, wie du kurz erklärt hast, es kann auch von Frau zu Frau, also es geht auf jeden Fall in diese flüssigere Richtung, aber manche Frauen gibt es einfach, die das gar nicht so wahrnehmen, dass das jetzt ganz so spinnbar ist, ne? Aber eben diesen Unterschied und dieses sich selbst beobachten einfach ist ganz wichtig.
Genau. Ja. Die Frauen, die dieses Spinnbare nicht so bemerken, die bemerken oft aber dennoch das nasse Gefühl. Das heißt, das sind oft Frauen, bei denen einfach der Zervixschleim so flüssig wird, dass er die Konsistenz ganz verliert und dass er gar nicht mehr dehnbar ist, sondern dass er wirklich einfach ganz nass ist. Das heißt, die Frauen, die jetzt nicht so eiweißartigen, dehnbaren Schleim finden, die können darauf achten, ob sie dieses nasse Gefühl an der Vagina bemerken. Das tritt manchmal auch auf, wenn ich zum Beispiel gesessen oder gelegen habe und dann aufstehe und dann fühlt es sich an, als würde so ein kleiner Schwall Flüssigkeit die Vagina runterrinnen und in die Unterhose laufen. Das kennen die Frauen, die das haben, die denken sich jetzt, ach, echt jetzt?
Das ist es, genau.
Das ist Zervixschleim. Das heißt, der kann so flüssig werden, dass ich ihn nicht mehr spinnen und dehnen kann, aber ich kann dann spüren, dass er so rausfließt. Und auch das ist eben ein Zeichen für die hochfruchtbaren Tage. Das heißt, du hast es nochmal super ergänzt. Das ist ein sehr individueller Prozess. Und es muss nicht zwingend sein, dass der Zervixschleim flüssig ist oder dehnbar oder spinnbar. Aber es ist in der Regel eben doch so, dass ich so eine Veränderung beobachten kann. Und darum geht's letztlich.
Und dann eben in der Lutealphase, dann wird's eher wieder trocken, ne? Also
genau.
Diese Veränderung kann man dann auch wieder feststellen, ne?
Genau, ja. Auch da ist das Muster individuell. Das heißt, wenn die Eierzelle gesprungen ist, dann sinkt der Östrogenspiegel wieder. Und mit dem Sinken des Östrogenspiegels verdickt auch der Zervixschleim. Das heißt, ich habe dann entweder bei manchen Frauen eher wieder so eine festere, weißliche, cremige, klumpige Konsistenz oder aber auch gar keinen Zervixschleim mehr. Auch das ist unterschiedlich. Aber auch da ist letztlich die Beobachtung, die wir machen wollen, eine Verbesserung, also ein Steigen des Östrogens, dann irgendwann ein Höhepunkt und dann das Abfallen des Östrogenspiegels, also die Verschlechterung der Qualität, eben das Abnehmen der Qualität zu einer weniger fruchtbaren Qualität. Und diese Veränderung, die hilft mir eben, das Timing zu planen, weil ich dann einfach weiß, okay, wann ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden und wann eben auch dann nicht mehr, wenn der Eisprung stattgefunden hat.
Ja, das fand ich vorher auch eine schöne Anregung, dass gerade die, die schon Stress haben, immer, dass sie zu einem bestimmten, also schwanger werden wollen, dass dann vielleicht, dass man da auch in der zweiten Phase dann einmal den Stress auch rausnehmen kann, ne, und sagen kann, so jetzt, ja, machen wir es nur zum Spaß, ne?
Genau. Und ich habe vorhin einmal gesagt, der Zervixschleim ist ein Zeichen für die Eireifung. Das heißt, es ist unser Zeichen, um die fruchtbaren Tage vor dem Eisprung zu erkennen. Was der Zervixschleim nicht kann, ist uns sagen, dass der Eisprung jetzt auch wirklich stattgefunden hat. Das heißt, man könnte ja jetzt denken, naja, wenn ich jetzt aber sehe, der verändert sich, der wird flüssiger und so, dann ist ja eben auch der Eisprung und danach wird er halt dann schlechter. Das ist oft so, aber nicht unbedingt. Okay. Denn unser Körper ist schlau, ne? Der kann den Eisprung verschieben, aufschieben, verzögern, wenn die Ressourcen zum Beispiel einfach gerade nicht so da sind. Wenn ich vielleicht ernährungstechnisch zum Beispiel entweder zu wenig Kalorien oder zu wenig Nährstoffe zu mir nehme, wenn ich viel Stress habe, wenn ich krank bin, wenn ich geimpft wurde, das Immunsystem sehr aktiv ist zum Beispiel, dann kann unser schlaues Gehirn sagen, eine Schwangerschaft wäre jetzt einfach gerade gar nicht so praktisch. Wir verschieben den Eisprung mal lieber ein paar Tage oder auch ein bisschen länger als ein paar Tage, um erstmal wieder wirklich in einen Zustand zu kommen, in dem ich genügend Energie habe für mich und eben aber auch für ein mögliches Baby.
Spannend.
So,
okay.
Und das bedeutet,
also das kann vorher schon gestartet werden, seines Programms sozusagen, und wird dann aber, weil ich zum Beispiel krank werde oder irgendwas, sagt der Körper dann...
Genau. So, dann sehe ich aber trotzdem Zervixschleim, weil die Eireifung ja dennoch angelaufen ist. Das heißt, ich habe dann die Beobachtung gemacht, und das werden auch vielleicht Frauen, die jetzt zuhören und die eher längere Zyklen haben, von sich auch kennen. Das ist nämlich in längeren Zyklen typischerweise so, dass es so mehrere Anläufe gibt im Prinzip, dass quasi sich der Östrogenspiegel verändert, dass die Eireifung läuft, dann aber aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen verzögert wird und der Östrogenspiegel wieder absinkt, sich auch der Zervixschleim wieder verschlechtert, der Eisprung aber noch nicht stattgefunden hat, sondern dann quasi ein neuer Anlauf kommt mit einer neuen Östrogenphase, der Zervixschleim sich wieder flüssiger verändert und vielleicht sogar dann auch wieder aber eben kein Eisprung kommt. So lange, bis irgendwann der Körper sagt, ja, jetzt passt alles, jetzt kann die Eizelle springen. Und diese Veränderung kann ich ebenfalls beobachten, nämlich an so einem wellenförmigen Zervixschleimmuster. Das heißt, ich sehe dann Phasen von Zervixschleim, an denen ich merke, okay, es geht Richtung Eisprung. Dann merke ich eine Verschlechterung und denke vielleicht, es könnte schon gewesen sein, merke aber dann vielleicht eine Woche später, es kommt eine neue Phase mit sehr gutem Zervixschleim. Das heißt, dann merke ich eben, Ich kann zwar diese Phase vor dem Eisprung am Zervixschleim ablesen, aber ob er dann wirklich auch stattfindet, der Eisprung, das kann ich nicht erkennen. Dafür brauche ich die Temperatur, weil die nämlich mein Progesteronzeichen ist und die steigt tatsächlich nur an, wenn der Eisprung stattgefunden hat. Das heißt, ich habe dann Phasen mit diesem guten Zervixschleim und der Verschlechterung, wo aber kein Temperaturanstieg zu sehen ist. Und das hatte ich vielleicht auch 2, 3, 4 Mal in meinem Zyklus, bis es dann irgendwann einen Anlauf gibt, wo der Zervixschleim sich verbessert und danach wieder schlechter wird und die Temperatur aber mit ansteigt. Und dann weiß ich, da war jetzt wirklich der Eisprung. Deswegen ist es auch nicht möglich, mit dem Schleim alleine zu verhüten, weil ich eben nicht weiß, hat der Eisprung da jetzt wirklich stattgefunden oder war es nur so eine Verzögerung und der kommt erst nächste Woche. Und dafür brauche ich eben die Temperatur. Das heißt, ich könnte im Kinderwunsch durchaus sagen, das Messen, das spare ich mir, ich beobachte nur meinen Zervixschleim. Dann müsste ich einfach dafür Sorge tragen, dass ich immer dann, wenn ich so fruchtbaren Zervixschleim bemerke, auch Sex habe, um eben sicher zu sein, dass ich auch diese wirkliche fruchtbare Phase erwische. Oder ich messe eben parallel meine Temperatur und kann dann halt wirklich auch anhand der Temperaturerhöhung erkennen, aha, okay, diesmal war der Eisprung auch wirklich. Das heißt, jetzt ist dann wirklich auch ja, ne, das Timing sozusagen oder die Chance vorbei und ich brauche nicht mehr zu versuchen, schwanger zu werden aktuell.
Genau. Ja, das ist gut zu wissen. Da habe ich jetzt auch was Neues gelernt, weil für mich war das auch so dieses Klassische eben. Und das kann man wahrscheinlich auch generell sagen, es gibt nicht unbedingt, es gibt, weiß ich nicht, vielleicht schon Idealkurven oder Idealzyklen, aber es sind, alle Frauen sind unterschiedlich, ne? Und da gibt es verschiedenste und es ist trotzdem, sind diese Frauen fruchtbar, ne? Und können schwanger werden.
Absolut.
Also ob es ein kurzer, ein langer Zyklus, ja. Und da muss man einfach schauen, dass man selber das rausfindet, ne?
Genau. Entscheidend sind letztlich, ist letztlich, dass es einen Eisprung gibt. Also dass ich einen Eisprung habe, das haben wir ja gerade schon gelernt, nur weil ich Zervixschleim sehe, heißt es noch nicht, dass ich auch einen Eisprung habe. Und nur weil ich meine Tage bekomme, heißt es auch nicht, dass ich einen Eisprung habe. Genau, also es gibt Zyklen mit Blutung am Ende, in denen trotzdem kein Eisprung stattgefunden hat. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung, ich muss überhaupt einen Eisprung haben. Dafür ist NFP super, weil ich durch die Beobachtung eben erkennen kann, habe ich Eisprünge. Das zweite ist das Timing. Klar, es hilft mir nicht, ne, Sex zu haben an Tagen, an denen ich überhaupt nicht fruchtbar bin. Dann wird es nichts. Und dann ist entscheidend, dass ich in der Phase nach dem Eisprung, in der Lutealphase, ausreichend lange Zeit habe, dass diese Phase stabil genug ist, damit die Einnistung stattfinden kann. Das ist quasi, ja, sozusagen der letzte Punkt, der gegeben sein muss, damit ich schwanger werden und schwanger bleiben kann vor allem. Auch das kann ich an der Kurve gut erkennen, weil ich eben sehen kann, wenn die Temperatur ansteigt, ob sie anschließend mindestens 10 Tage lang erhöht bleibt.
Genau.
Also auch da, das ist eigentlich für mich das Tolle an der Methode. Ich bekomme so viele Werkzeuge in die Hand, um selbst an meinem Körper schon Dinge erkennen zu können. Und ich glaube, das ist im Kinderwunsch einfach entscheidend, weil ja häufig auch, wenn es eine längere Kinderwunschphase ist, das Vertrauen in den eigenen Körper so schwindet. Und sich die Frauen oft auch hilflos fühlen, ne? Weil wir können das nicht kontrollieren, schwanger zu werden. Wir können es nicht bewusst steuern, jedenfalls nicht zu 100%. Und dieses aushalten müssen, dass es dauert und ich das nicht planen kann und auch nicht vorher weiß, wann das passieren wird und so, das bringt so viel Verunsicherung mit sich. Und das wird oft noch verstärkt dann durch vielleicht ÄrztInnen, die vielleicht nicht so hilfreich sind, wie sich die Frau das wünscht in dem Moment. Durch dann vielleicht auch noch irgendwelche Tools, die so vermarktet werden, dass sie im Kinderwunsch hilfreich sind, wie Ovulationstests zum Beispiel, Zyklus-Apps und so. Und dann habe ich auf einmal ganz viele Dinge, die mir irgendwas sagen. Die meisten widersprechen sich dann. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich jetzt stehe und worauf ich eigentlich hören soll. Und ich glaube, dass die Zyklusbeobachtung da so wertvoll ist, weil sie mir wirklich ein verlässliches Werkzeug an die Hand gibt, um wieder zu sehen, okay, das kann ich selber erkennen. Hier kann ich ganz genau schwarz auf weiß ablesen, wo stehe ich, habe ich Eisprünge, habe ich eine ausreichend lange Lutealphase. Und das gibt einfach Selbstermächtigung zurück.
Absolut, da wollte ich ihm auch darauf eingehen, zuerst auf die Ärztinnen, dass selbst wenn man dann bei guten Ärztinnen ist oder in einer Kinderwunschklinik, ist es trotzdem, finde ich, ganz wertvoll, wenn man seinen Zyklus selber kennt.
Ja.
Weil da kann es dann auch sein, dass man dann auf den Termin wartet und so weiter, ne, bis man dann endlich, und dann hat man schon was in der Hand, finde ich, oder? Was man sagen kann, ich weiß aber, dass das so und so ist oder wie auch immer, ne?
Ja, weißt total.
Also, dass man das selber auch irgendwas in der Hand hat. Und zu den ganzen Zyklus-Apps, ja, das wollte ich also zuerst einmal, weil viele Frauen fragen mich auch von wegen, mit diesen Teststäbchen eben zu messen, den LH-Anstieg, genau, auf das wollte ich aus. Da sind oft ganz viele notwendig, dann weiß man nicht genau, hat das jetzt wirklich gestimmt und so. Also das finde ich, was sagst du dazu? Findest du wahrscheinlich auch, dass das eher verwirrend ist als jetzt?
Es ist nicht aussagekräftig genug, das ist das Problem. Ne? Der LH-Anstieg ist tatsächlich ein Marker für den Eisprung, das ist schon richtig. Aber das LH im Urin zu messen, ist einfach so ungenau und birgt so viel Potenzial für falsche Ergebnisse, dass wir wissen mittlerweile, dass der LH-Anstieg im Urin, ne, also nicht im Blut, im Urin, mit einer viel größeren Varianz zum Eisprung messbar ist, als wir früher gedacht haben. Das heißt, diese Aussage, dass dann der Eisprung innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden stattfindet, die ist falsch. Ne, es gibt Frauen, bei denen der Urintest erst nach dem Eisprung überhaupt anschlägt. Das heißt, der wird dann positiv, wenn der Eisprung schon vorbei ist. Es gibt Frauen, da wird der viel zu früh positiv, wenn der Eisprung noch gar nicht ist. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der korrekt anzeigt, ist halt nicht besonders hoch. Insofern, wie du sagst, es braucht halt sehr viele von diesen Teststäbchen, es macht sehr viel Müll, es macht sehr viel Stress, es kostet Geld und all das bekommen wir quasi kostenlos frei Haus über den Zervixschleim, nur viel zuverlässiger. Plus, und das finde ich ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, dieses Fenster, dass also selbst wenn der LH-Test so wie er soll funktioniert quasi, dann weiß ich als Anwenderin, okay, jetzt ist der positiv, das heißt jetzt, ab jetzt, genau.
Stunden, ne, die ich, oder? Genau. Und dann muss man noch, also es macht ja noch mehr Stress.
Es macht
oder?
Total viel Stress. So. Und wir wissen, das ist biologisch nicht nötig, denn wir haben über den Zervixschleim einen Marker, der uns wirklich einige Tage vor dem Eisprung anzeigt. Jetzt wird's interessant. Das heißt, dann habe ich wirklich ein fruchtbares Fenster von mehreren Tagen. Und das ist für die Kinderwunschpaare so, so wichtig zu wissen. Ich muss nicht jetzt alle stehen und liegen lassen, den Mann von der Arbeit nach Hause rufen, sondern ich habe jetzt mehrere Tage. Und wir können heute Abend oder morgen Abend oder übermorgen Abend Sex haben, so wie es halt passt. Und das entlastet einfach in dieser sowieso schon manchmal echt belastenden Kinderwunschphase. Deswegen finde ich, es gibt eigentlich keine Argumente für diese LH-Tests, weil sie eigentlich keinen Vorteil gegenüber der Zervixschleimbeobachtung bieten.
Danke dir ja für diese Aufklärung auch da zu dem Thema. Ja. Ich finde auch die ganzen anderen Tools, es gibt vielleicht welche, die gut klappen. Also ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber habe auch eins probiert und es hat bei mir gar nicht gestimmt, muss ich dazu sagen. Ne? Das war auch irgendwie enttäuschend dann. Also ich bin dann irgendwann reingekommen, wirklich meine Körperzeichen besser zu interpretieren. Und wie gesagt, ich hatte das Glück mit diesem kurzen Zyklus, ne? Aber das fand ich auch irgendwie, aber man kennt sie auch von Fitness-Trackern etc., ne? Dass die ja auch nicht genau stimmen.
Genau.
Aber wir sind noch nicht zum Temperaturmessen, ja? Wie misst man die dann genau? Was brauche ich da? Also, weil ich jetzt von den Tools wieder zurückkomme sozusagen, aber ich kann mir das eben, den Zervixschleim kann ich ja ganz einfach beobachten.
Genau.
Und die Temperatur, da brauche ich eigentlich nur ein zweistelliges Thermometer, ne?
Genau, richtig. Ein Thermometer mit zwei Nachkommastellen. Das kann also digital sein, es gibt auch analoge Modelle, die man also einfach ablesen kann dann. Das ist im Prinzip wirklich einfach Geschmackssache, es ist beides in Ordnung, beides ausreichend genau. Wenn es digital ist, braucht es eben die zwei Nachkommastellen, genau. Und dann kann ich an drei verschiedenen Orten messen. Ich kann im Mund messen, also oral, in der Vagina, vaginal oder rektal im After. Das sind die drei Messorte, an denen die Messung genau genug ist. Im Ohr, auf der Stirn, unter der Achsel, das geht nicht. Das ist einfach nicht genau genug, um diesen kleinen Temperaturunterschied sichtbar zu machen. Denn wir messen ja nicht Fieber. Das heißt, es geht ja nicht darum, jetzt wirklich mehrere Grad Abweichungen zu sehen, sondern wir sind im Bereich von Zehntelgrad. Und das ist eben was, da brauchen wir einfach eine ausreichend genaue Messung, um das wirklich sehen zu können. Und wichtig ist, dass ich direkt nach dem Aufwachen messe, um möglichst vergleichbare Messumstände zu haben. Das heißt, wenn ich einmal irgendwie nach dem Aufwachen und am nächsten Morgen aber erst nach dem Frühstück messe, dann habe ich allein durch dieses Aufstehen, ne, Frühstücken und so im Bad gewesen sein, habe ich einfach eine andere Temperatur, als wenn ich noch liege im Bett. Deswegen messen wir die Ruhetemperatur. Das ist wirklich nach dem Aufwachen, bevor ich esse, trinke, mit meinem Freund spreche, aufs Klo renne, ne, so, also wirklich direkt noch liegend im Bett. Genau, und dann ist die Uhrzeit tatsächlich nicht so wichtig. Viele Frauen denken, es muss immer zur gleichen Uhrzeit sein. Das muss nicht sein, es reicht wirklich, wenn ich eben nach dem Aufwachen messe. Das darf auch mal am Wochenende später sein und so, das ist alles okay. Da kommen wir in den Bereich mögliche Störfaktoren, die gibt's, mit denen kann man umgehen lernen, das ist also halb so wild. Erstmal ist es entscheidend, wirklich die Umstände sozusagen so vergleichbar wie möglich zu schaffen, also eben nach dem Aufwachen, im Mund, vaginal oder rektal und 3 Minuten lang zu messen.
Und immer dieselbe Messmethode, ne? Das genau. Heißt, man muss entweder immer im Mund beispielsweise messen.
Genau.
Genau, dass man da gut vergleichen kann.
Genau. Ich darf natürlich am Anfang einfach einmal probieren, wo es mir am leichtesten fällt, also welcher Messort für mich am besten in Frage kommt, aber dann eben für einen Zyklus am gleichen Messort bleiben, weil die Temperatur unterschiedlich ist, ob ich im Mund messe oder in der Vagina zum Beispiel, einfach weil unser Körper die Körperwärme da speichert, wo sie am meisten gebraucht wird, nämlich zentral, da wo die ganzen Organe liegen, im Bauchraum. Das heißt, alles, was weit weg ist von unserer Körpermitte, wie der Mund zum Beispiel, die Nasenspitze, die Fingerspitzen, die kühlen auch schneller aus. Das kennen wir alle. Deswegen ist im Mund die Temperatur einfach tiefer als eben in der Scheide oder im After. Wenn ich da jetzt wechseln würde, hätte ich schon irgendwie Temperaturveränderungen nur durch diesen Wechsel des Messorts. Deswegen bleiben wir an einer Stelle und können dann eben im nächsten Zyklus auch mal woanders messen, wenn wir das gerne möchten. Aber eben immer für einen Zyklus am gleichen Messort.
Und wie viele Zyklen würdest du dann einmal messen, damit das, also ein Zyklus wird jetzt noch nicht wirklich alles aussagen, ne? Aber so mal 3 Zyklen, dass man dann einmal vergleichen kann und so eine Tendenz hat und man schaut, was würdest du da empfehlen, dass man mal...
Es kommt ein bisschen darauf an, was ich möchte. Wenn es jetzt eher darum geht, mal zu sagen, okay, ich weiß gar nicht so genau, wann sind meine Eisprünge, habe ich überhaupt Eisprünge, ist die Lutealphase lang genug und so, dann finde ich so 3-4 Zyklen eine ganz gute Basis, um einfach mal zu gucken, wenn man dann merkt, ach, das passt alles. Und über die Zervixschleimbeobachtung kann ich vorher genau sehen, wenn der Eisprung dann näher kommt und so, dann ist es auch vollkommen okay, im Kinderwunsch zu sagen, ich beobachte den Zervixschleim und das Messen höre ich wieder auf. Ne, wenn ich ja weiß, ne, weil dann weiß ich ja, es ist erstmal soweit alles okay. Denn ich habe auch in meinen Kinderwunschkursen immer wieder auch Frauen, für die das Messen auch Stress bedeutet. Ne, weil die dann einfach irgendwie jeden Wert hinterfragen und sich doch unsicher sind und so. Für die kann es manchmal auch gut funktionieren zu sagen, okay, ich habe jetzt einmal geguckt, ich weiß, ich habe Eisprünge, ich weiß, es ist erstmal alles so, wie es soll. Und jetzt höre ich wieder auf und gehe ganz bewusst in das Vertrauen in meinen Körper und versuche den eben nicht zu kontrollieren mit dem Thermometer. Also das ist einfach eine Typsache. Es gibt andere Frauen, für die ist es, genau, andere Frauen, für die ist es ganz wichtig, einfach zu messen, weil sie es wissen wollen. Und das ist einfach wirklich eine Typsache. So für so einen ersten Eindruck, finde ich, sind 3 Zyklen gut. Wenn man dann merkt, Mensch, das bringt mir total was, das hilft mir, weil ich ja eben den Eisprung dann sehen kann, aber, und das ist auch noch so ein anderer Punkt vielleicht, ich kann ja auch besser erkennen, in welcher Zyklusphase bin ich gerade. Und es ist manchmal auch interessant, das einfach zu wissen, weil es Frauen gibt, die hormonellen Veränderungen sehr deutlich spüren. Das heißt also, die zum Beispiel einfach sich ganz anders fühlen von ihrem Energielevel her, zum Beispiel in der ersten Zyklusphase als in der zweiten Zyklusphase. Und für die ist es manchmal einfach hilfreich, das zu wissen, wo bin ich jetzt gerade, um besser damit umgehen zu können, dass die Energie vielleicht weniger wird, dass vielleicht auch die Nerven dünner werden, dass ich vielleicht schneller gereizt bin, dass ich mehr Ruhe brauche und so. Das sind alles so Dinge, das ist ja in der Kinderwunschzeit sowieso so, dass die Phase nach dem Eisprung vor der Menstruation auch echt eine anstrengende Phase ist. Weil ich hoffe, weil ich bange, weil ich jeden Tag bibbere, weil ich irgendwie vielleicht im Kopf schon 1000 Szenarien habe, was ist, wenn es wieder nicht klappt oder so. Und da dann bewusst zu wissen, okay, ich bin in dieser Phase jetzt und ich sage vielleicht auch ein paar Termine einfach mal ab, die jetzt nicht zwingend nötig sind, weil ich merke, ich brauche eigentlich mehr Ruhe. Auch das kann einfach manchmal wertvoll sein im Alltag, um da so ein bisschen mehr Entspannung reinzukriegen.
Insofern, absolut, ja.
Ist es so, es gibt halt Frauen, für die ist es super zu messen, weil die dann einfach genau wissen, wo sie sind. Und es gibt andere, die merken, oh, das stresst mich eigentlich noch mehr, dann kreise ich noch mehr um das Thema. Und eigentlich merke ich so, ich bin eh schon so ein kopflastiger Typ vielleicht, ich muss eher ein bisschen rauskommen aus dieser Kontrolle. Das kann man einfach ausprobieren. Und ich finde aber, ins Vertrauen zu gehen, geht leichter, wenn ich zumindest einmal gesehen habe, es passt alles.
Es passt alles, ne? Genau. Und das heißt, du würdest sogar, das ist sicher auf deiner Website auch, so Kurse anbieten, speziell bei Kinderwunsch.
Ja. Ja, genau.
Ja,
genau.
Das verlinke ich dann auch noch.
Ja, genau. Du hast ja vorhin gesagt, das Thema mit den Ärztinnen, und da habe ich noch eine Ergänzung, fiel mir nämlich gerade ein. Ich habe nämlich häufig Frauen, auch in meinen Kursen, bei denen dann nämlich dieses Thema Selbstermächtigung und selber den Zyklus kennen, auch eben in der weiteren Betreuung durch ÄrztInnen total hilfreich ist, zum Beispiel beim Geburtstermin. Denn wir haben ja natürlich in der Gynäkologie diese Berechnungsgrundlage, um dann den Geburtstermin zu errechnen. Der bezieht sich auf den Beginn der letzten Blutung. Also den Beginn des Zyklus, in dem ich dann schwanger wurde. Und wird dann errechnet mit der Annahme, der Eisprung sei halt an Tag 14 gewesen, weil das ja bei allen Frauen auf der Welt immer so ist. So, wenn ich aber jetzt eine Frau bin, bei der das eben nicht so ist, und wir wissen ja, es sind einfach viele, es ist überhaupt nicht die Norm, ne? Dann verschiebt sich ja auch die Empfängnis und damit ja auch der Beginn der Schwangerschaft. Das heißt, ich bekomme einen anderen Geburtstermin, wenn mein Eisprung eben nicht an Tag 14 war, sondern an Tag 23. Das ist halt unter Umständen ein ganz schön großer Unterschied. Ne? Es gibt halt Frauen, klar, da sind es ein paar Tage, das macht dann hinterher nichts aus, aber es gibt auch Frauen, da ist ja diese Verschiebung eben eine Woche oder 10 Tage oder 2 Wochen, ne? Oder so. Mhm. Genau. Und daraus ergibt sich aber auch ja der Beginn des Mutterschutzes, der Geburtstermin. Daraus ergibt sich dann, wann auch Ärztinnen anfangen, nervös zu werden, wenn das Baby nicht kommt und einleiten wollen und so weiter. Also da hängt einfach viel dran an dieser Terminbestimmung. Und Frauen, die ihre Zykluskurve haben und ganz genau wissen, dass die Befruchtung auf gar keinen Fall an Tag 14 war, sondern halt der Eisprung eben erst an Tag 23 stattgefunden hat, die können ja ganz anders argumentieren. Die können auch ganz anders sagen, nein, wir können den Termin so nicht berechnen, weil ich weiß anhand meiner Aufzeichnung, ich bin schwanger geworden viel später, ne, im Zyklus als an Tag 14. Und das ist tatsächlich manchmal wirklich wertvoll, gerade wenn es dann so darum geht, dass eingeleitet werden soll, weil das Baby über den Termin geht, wenn die Frau weiß, nee.
Gar nicht stimmt, ne?
Genau, ja. Der Termin ist einfach falsch. Genau, das ist tatsächlich ganz spannend, ja.
Und das finde ich ja eben so schön, da wieder zu dieser Weiblichkeit auch zurückzukommen, genau. Oder? Also das mehr wieder auf sich zu schauen. Und das, wie du gerade sagst, es geht ja dann weiter mit der Schwangerschaft, mit dem Muttersein, da kommt man sowieso noch mehr in das hinein und bereitet sich dann auch schon vor darauf, ne?
Ja, absolut.
Ja, sehr schön. Wir haben kurz gesprochen über so Tools. Gibt es irgendwelche Tools, die du trotzdem empfehlen könntest? Oder du würdest einmal starten, schätze ich, mit so einem Zyklusblatt, wo man wirklich alles schön genau notiert? Also wirklich mit der Hand, oder?
Ja, natürlich weiß ich auch gut aus meiner Beratungspraxis, dass es einfach Frauen gibt, die sagen, das ist überhaupt nicht meins, so irgendwie einen Zettel da liegen zu haben, der fliegt dann irgendwo rum und das mag ich einfach nicht, das verstehe ich. Es gibt ja viele Apps mittlerweile. Das Problem daran ist, dass die meisten nach sehr intransparenten Regeln auswerten. Okay. Das heißt, so wie du sagst, die zeigen dann irgendwas an und es stimmt überhaupt nicht. Aber die Frau weiß ja nicht unbedingt immer, dass es nicht stimmt. Das weiß sie ja eigentlich erst, wenn sie selber anfängt zu beobachten und überhaupt die Möglichkeit hat, das selber zu überprüfen. Sonst bin ich ja erstmal eigentlich, ich muss das halt glauben, ne? So, weil ich habe ja keine Möglichkeit, das anders zu bestimmen. Deswegen würde ich, wenn es eine App sein soll, darauf achten, dass sie es eine seriöse App ist, die nach einem fundierten Regelwerk auswertet. Mhm. Und das Regelwerk, was am besten erforscht ist und auch, was auch wissenschaftlich begleitet wird, ist das Sensiplan-Regelwerk. Das heißt, die Methode, die NFP-Methode, die heißt eben Sensiplan. Das ist die, über die wir jetzt auch gesprochen haben in dieser Folge. Und da gibt es 2 Apps, die nach diesen Regeln auswerten. Das ist MyNFP und Ovolution. Das sind die beiden Apps, die diese Regeln benutzen. Man kann sich als Eselsbrücke ganz gut merken, wenn Apps kostenlos sind, dann sind die in der Regel nicht besonders gut. Denn wer hat Interesse daran, eine wirklich gute, aufwendige App zu produzieren, ohne hinterher damit auch Geld zu verdienen? Das macht niemand. Das heißt, die Apps, die es so gibt, die kostenlos sind, Flow, Natural Cycles und so weiter, das sind in der Regel Apps, die A, nicht besonders fundiert auswerten, die meistens einfach nur ausrechnen, wann der Eisprung halt im Durchschnitt so sein sollte. Das ist einfach ungenau. Und die B, auch häufig die Daten, die wir da eingeben, halt weiterverkaufen. Ne? Und die im Prinzip darüber, dass sie halt die
und
Daten.
Dadurch das Finanzieren dann, ne?
Genau. Mhm. Das muss man sich einfach auch überlegen, weil das sind ja durchaus echt intime Daten, die man da eingibt. Ne? So ein Zyklusblatt, das ist wie ein Tagebuch. Ne? Es gibt ja Frauen, die dokumentieren da, wann sie Verkehr haben, wie sie Verkehr haben, welche Medikamente sie einnehmen, ob sie krank sind, was sie essen, was sie wiegen. Also das sind einfach sehr, sehr persönliche Gesundheitsdaten. Und da wäre ich vorsichtig bei Apps, bei denen ich nicht irgendwo deutlich lesen kann, dass der Datenschutz wirklich passt.
Danke für diesen Input, ja. Mhm. Ja. Das bedenkt man oft gar nicht, ne? Dass die dann ja wirklich mit dem, ja.
Ja, insofern, genau, da würde ich darauf achten, dass es einfach ein fundiertes Regelwerk ist, dass der Datenschutz gut ist. Da kann ich MyNFP und Ovolution empfehlen. Genau, und dann merkt man meistens schon relativ schnell, ob das was ist, was einem auch Spaß macht, wo man merkt, okay, da will ich gern selber tiefer einsteigen. Dann kann man einen Kurs machen, man kann eine Beratung machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Also es ist ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also du bietest auch Kurse an, du hast auch ein tolles Buch geschrieben, das sollten wir auch noch kurz zeigen. Also das verlinke ich auch nochmal. Da steht auch nochmal alles zusammengefasst drinnen, ne?
Genau.
Also mit
dem
könnte man auch, also ich bin so ein Buchfan. Also ich kaufe mir immer alle Bücher und lese die halt durch und mache dann so. Aber wenn man dann sich irgendwo nicht aussieht oder vielleicht bei den, sich denkt, sind das jetzt wirklich Störfaktoren oder was immer, dann ist es gut zum Beispiel, sich an dich zu wenden und du kannst dann das individuell auch abklären mit den Frauen, ne?
Genau, wir können dann zusammen die Kurven angucken, wir können die gemeinsam auswerten, wir können schauen, wo gibt es Störfaktoren, wo war der Eisprung, so genau. Und ich habe das Buch geschrieben, es heißt Meinen Zyklus lesen und verstehen. Und es gibt aber auch zwei Bücher, die das Regelwerk tatsächlich, also dieses, mit dem wir gesprochen haben, erklärt ist. Die heißen Natürlich und sicher und sind quasi Praxisbuch. Das ist sozusagen das Buch mit dem Theoriewissen und Arbeitsheft mit so Übungszyklen, die man da bearbeiten kann, um es einfach zu üben. Das ist wirklich für diejenigen, die sagen, hey, ja cool, ich will da jetzt irgendwie einsteigen, ich will das ganz genau alles lernen.
Und man könnte sie dann auch weiterverwenden zum Verhüten danach. Ne?
Man kann damit wunderbar auch in der Stillzeit schon verhüten. Das ist auch was viele Frauen nicht wissen. Denn die Frage nach der Verhütung kommt ja nach der Geburt wieder. Und in der Stillzeit ist es ja in der Regel besonders relevant, dass man überlegt, ne, was will ich machen, was ist auch für mein Baby gut, ne, was ist für mich gut, auch wenn ich nicht stille. Also auch dann ist ja der Zyklus oft noch nicht sofort wieder da. Aber auch da geht NFP. Das heißt, es ist einfach auch eine Möglichkeit, um hormonfrei nach der Entbindung zu verhüten. Und zur gleichen Zeit aber auch, habe ich da auch wieder eine Möglichkeit, zurück in die Körperkompetenz zu kommen. Ich fand das in meinen Stillzeiten total schön, weil ich so gemerkt habe, ich bin ja mit den Geburten, vor allem mit der ersten Geburt, Mama geworden und bin in diese Rolle reingefallen und reingeworfen worden sozusagen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man da sehr sich darin so ein bisschen auch verliert, ist relativ hoch, gerade beim ersten Kind, weil man halt, man will es ja gut machen, ne? Und man ist irgendwie auf einmal Mama und vergisst aber auch ein bisschen, dass man ja nicht nur Mama ist, dass man ja auch noch Frau ist und Partnerin und ganz viele andere Dinge, die mich ausmachen. Und ich fand diese Körperbeobachtung und auch sozusagen den Rückkehr meiner Fruchtbarkeit zu beobachten, also beobachten zu können, auch während der Stillzeit, wann mein Zyklus zurückkam und ich wieder fruchtbar war und Eisprünge hatte, das fand ich total hilfreich, weil das für mich so ein Anker war, um zu sagen, okay, diese 3-4 Minuten am Tag, die ich für meine Beobachtung brauche, in denen bin ich jetzt für mich und für meinen Körper. Und
das finde ich auch einen schönen Ansatz.
Ja, das fand ich total schön.
Das finde ich schön.
Mhm. Ja. Ne, weil das ist ja so, die Babys, die werden älter und größer.
Die werden älter,
Irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, wo wir einfach gucken, so, und wer sind wir jetzt? Ne? Wir sind jetzt auch Mama, aber halt nicht nur. Und
da kann man dann wieder auch in zu sich selbst dem oder in...
Genau,
genau.
Das fand das ich einfach schön. Ganz schön. Ja.
Anne, ich glaube, wir haben da ein sehr rundes Bild auch geschaffen heute von dem ganzen Thema. Also sehr schön. Ich finde... Vielen Dank dir für das Gespräch.
Wie gesagt,
ich verlinke alles. Wenn sich eine Freundin näher dafür interessiert oder deine Hilfe braucht, kann sie sich gerne an dich wenden. Danke für diese Tipps, Anne.
Wunderbar, gerne. Ich danke dir.